Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, was bekommen wir nicht zu hören, Tag für Tag? Hören wir da noch das Wichtige, das Entscheidende? Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. So lautet die Aufforderung des Hebräerbriefs, der Wochenspruch für diese heute neu beginnende Woche. Im Durcheinander der vielen Wörter in unserem Alltag weist Gottes Wort uns Gottes Wege. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde hier in Schopfloch. Ich freue mich, dass auch das Singteam diesen Gottesdienst wieder mitgestalten wird. Schon im Voraus vielen Dank. Jetzt beten wir den Psalm 100, Nummer 740, und ich bitte Sie, dass Sie das Eingerückte übernehmet, also heute halbversweise. Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Dienet dem Herrn mit Freude.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn Jesus Christus das helle Licht deiner Barmherzigkeit über uns aufleuchten lassen. Wir bitten dich, erfüll die ganze Erde mit dem Glanz und dem Licht, das von Jesus ausgeht, damit alle Menschen dein Heil erfahren. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung, bitte Sie Platz zu nehmen.
Als Schriftlesung hören wir auf die Verse Markus 8, Verse 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Wir singen nun das Monatslied 903, Keiner ist wie du, zusammen mit dem Singteam.
So, liebe Gemeinde, sind doch einige Kinder unter uns heute. Und bevor ich den Predigtext lese, hätte ich einmal eine Frage an euch Kinder. Braucht keine Angst, das ist keine schwere Frage. Vielleicht hat der Erwachsene wisst es auch, aber ihr Kinder wisst es auch schon. Wer war denn der berühmteste König in Israel? Wer weiß das von euch? Also, der David, genau. Und um den David geht es heute. Ich habe aus der Württemberger Reihe einen Predigtext, die Salbung des Davids. Denn man weiß vielleicht nicht auf Anhieb, wie der David überhaupt König geworden ist. Denn was war denn der David, bevor er König geworden ist? Ihr Kinder, wisst ihr das? Was war der? Ja, ein Hirte. Und in der Zeit hat er natürlich auch den Psalm dichtet, der Herr ist mein Hirte. Genau. So, also jetzt hören wir aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15, 35 bis Kapitel 16, 13. Da geht es zunächst um den König vor dem David, das war der Saul. Samuel, das war der Prophet, und da wird jetzt erzählt. Samuel trug Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Und er kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Ja, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Der hüte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht setzen, bis er gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Liebe Gemeinde, Gott hat den König Saul verworfen, weil der von Gott abgewichen war. Von der Verworfung wusste nur der Saul selber und der Prophet Samuel, der den Saul einst zum König gesalbt hatte. Samuel war traurig über die Verwerfung vom Saul. Und der Saul regierte zwar noch, aber nur noch formal. Gott sagt Nein zu Saul. Aber Gott bleibt nicht beim Nein, wenn er Nein sagt, sondern Gott spricht ein Ja zu einem neuen Weg. Zu einem neuen Weg. Alter und neuer Weg. Darauf weist auch das Neue Testament. Die 3 Weisen aus dem Morgenland. Sie sahen einst den Stern am Himmel und wussten, etwas Neues kommt in die Welt. Durch den neuen König der Juden. In Bethlehem der Heimatstadt Davids, fanden sie in Windeln gewickelt den König aller Könige und verneigten sich vor ihm und beteten ihn an. Dem alten König Herodes hat das gar nicht gepasst. Aber nicht der Herodes entscheidet, sondern Gott entscheidet. Gott entscheidet einen neuen Weg mit Israel und mit der ganzen Welt zu beginnen. Mit dem neuen König Jesus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus kam also als Licht Gottes in diese Welt, um die dunkle Welt mit seinem unsichtbaren Licht geistlich zu erleuchten. Die sichtbaren Kerzen und den Weihnachtsbaum haben wir nach dem Erscheinungsfest oder auch nach Lichtmess wieder abgeräumt. Umso mehr soll uns gegen den äußeren Augenschein das bleibende Licht der Welt, Jesus, ganz erfüllen. So tragen wir um die abgeräumten Kerzen und den Weihnachtsbaum nicht weiter Leid. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus bleibt auch das Licht der Welt für dich und mich. Zurück zum Samuel. Der geht im Auftrage Gottes also nach Bethlehem. Und erschrocken fragen die Leute, wenn dieser große Prophet kommt, hat er eine gute Botschaft oder eine kritische Botschaft? Er hat eine gute Botschaft. So, er kommt zur Familie des Isai und dort stehen dann die Söhne dem Alter und der Größe nach. Wie die Orgelpfeifen stehen sie da. Wie die Orgelpfeifen. Der älteste Sohn hat die größten Rechte, auch die größten Pflichten, die meiste Erfahrung und sein Wort gilt gegenüber seinen jüngeren Brüdern. Er vertritt auch den Vater im Notfall, der älteste Sohn. Samuel sieht noch, dass er groß und schön ist. Wer äußerlich schön ist, so dachte man früher, der ist auch innerlich schön. Also der hat einen guten Charakter. Auch heute oder in alten Fernsehfilmen wenigstens, da war der Bösewicht meist hässlich. Und der Gute, der Unschuldige, der war schön oder ist schön. Und bei uns, wenn wir hören, dass ein Hässlicher etwas Böses angestellt hat, denken wir vielleicht im ersten Moment, hat es an immer gleich gedacht, so wie der aussieht. Samuel beurteilt also den ersten Sohn so, wie es in seiner Zeit menschlich möglich und richtig erschienen ist. Gott sei Dank, Gott sei Dank, urteilt Gott nicht nach den Äußerlichkeiten. Der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der sieht hinter die Kulissen. Jesus wurde als Mensch geboren im Stall von Bethlehem. Aber als Licht der Welt scheint er mit seinem unsichtbaren göttlichen Licht in die Herzen der Menschen. Das Äußere der Menschen, die Fassade, war für Jesus nicht wichtig. Das ist tröstlich. Denn Jesus kennt uns und er versteht uns. Dem brauchen wir nichts vormachen. Wenn uns kein Mensch versteht, Jesus versteht uns. Wir wollen in der Spur Jesu bleiben und versuchen, unsere Mitmenschen so zu verstehen, wie sie verstanden werden wollen, ohne negatives Vorurteil, ohne Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Samuel muss lernen, der große Prophet muss lernen, nein, der älteste und schönste und größte Sohn vom Isai ist nicht der erwählte König, auch keiner der anderen sieben Söhne. Da muss es doch noch mehr Söhne geben. Und tatsächlich, da ist noch ein kleiner Sohn, der Jüngste. Den zeigt man erst gar nicht vor. Den lässt man gleich draußen bei den Schafen. Andere Menschen haben den David von der Wahl ausgeschlossen. Andere Menschen haben den David ausgeschlossen. Aber Gott hat gerade den zum König bestimmt. Deutlicher kann es Gott nicht zeigen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott sucht sich seine Jünger nicht nach den Stellenanzeigen in den Zeitungen, nach den Kriterien. Gott sucht zuerst bei den Einfachen und den Geringen. Und so hat es Jesus auch gemacht, als er den 12er Jüngerkreis als exemplarisches neues Gottesvolk zusammenstellte. Da waren alle möglichen Leute dabei. Da war keiner ausgeschlossen, der sich rufen ließ. Einfache Fischer, aber auch der hochgestellte Nikodemus. Unsere Kirche wird getragen von allen, die mitarbeiten und mitbeten. Da gibt es keine Elite und dann noch jene, die da unten sind, wie man so sagt, nein. Das einzige Kriterium, man muss sich von Jesus rufen lassen. Dass die Weisen aus dem Morgenland einen schreienden Neugeborenen in Windeln gewickelt anbeten, ist doch beim näheren Überlegen mehr als merkwürdig. Und doch sahen diese drei Weisen in dem kleinen, unscheinbaren Jesuskind gegen den äußeren Augenschein den neuen König der Juden. Ja, das Kind in der Krippe ist sogar mehr als der König David. Das Kind in der Krippe ist der König der ganzen Welt, der wahre König aller Könige, der gute Hirte, der uns Menschen, die wie Schafe umherirren, bis zum Opfer seines eigenen Lebens vorangeht und sucht, um uns vor der Macht des Todes und der Sünde zu retten. Das tut Jesus, der König aller Könige. Ja, aber von alledem sehen wir doch nichts, könnten wir zu Recht einwenden. Wir sagen, Jesus hat den Tod besiegt. Aber wir müssen alle noch sterben. Wir sagen, Jesus ist der Herrscher der Welt, der König aller Könige. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß, wie wir im ersten Lied gesungen haben. Dabei wissen wir doch alle, die Macht ist konzentriert in den gigantischen Wirtschaftszentren. Und das Sprichwort stimmt. Geld regiert die Welt. Es stimmt, aber nur vordergründig. Bedrohlich erwacht der Islam, unterstützt von unseren Ölmilliarden. Wo bleibt da die Weltherrschaft Jesu, dem Retter der Welt? Vordergründig sehen wir so wenig in dieser Welt und so wenig in unserem eigenen Leben. Aber schauen wir auf die Geschichte von der Salbung von David und auf ihre Fortsetzung. Also Samuel salbt David zum König. Mit dem duftenden Salböl kommt der Geist Gottes auf David. Als gesalbter König kommt David zum amtierenden König Saul an den Hof zum Harfenspiel. Doch nur der David weiß am Königshof um seine Salbung. Nur der David weiß am Königshof des Saul, dass er selbst der eigentliche König ist. Menschlichen Augen war das zunächst verschlossen. Verschlossen. Und David besiegt im nächsten Kapitel, 1. Samuel 17, den Riesen Goliath. Aber niemand weiß, dass David dies als der künftige König tut. Und so geht es fort, bis dann David vor dem Volk, sodass es alle sehen können, zum König gesalbt wurde, nach dem Tod vom Saul, berichtet 2. Samuel, Kapitel 2. Genauso ist auch mit Jesus. Nach seiner Taufe am Jordan kam der Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Gott hat Jesus zum König aller Könige gesalbt. Nur der Täufer Johannes hat dies zunächst geschaut. Jesus trat dann als Gesalbter, als Messias, als Retter der Welt, der tat dann Wundertaten. Und diese Wunder waren Beweise seiner Herrschaft über Krankheit, seiner Herrschaft über Not, seiner Herrschaft über Naturgewalten, wie wir kürzlich in der Predigt gehört haben, seiner Herrschaft über Sünde und über den Tod. So wie ein Davids Sieg über Goliath die Tat eines noch nicht erkannten Königs Israels war, so waren die Wunder Jesu Taten des noch nicht erkannten Königs der ganzen Welt. Dass Jesus der König aller Könige, der König der ganzen Welt ist, diese Erkenntnis geschieht in zwei Schritten. Mit dem Tod und mit der Auferstehung erst erkannten seine Jünger das wahre Wesen Jesu und seine wahre Macht. Vorher haben es nur einzelne Jünger und nur schlaglichtartig erkannt. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Der Petrus, der hat es mal erkannt. Der Petrus. Und dann ist er wieder zurückgefallen und hat Jesus verleugnet. So dürfen auch wir zu denen zählen, die mit den Augen des Glaubens jetzt schon in Jesus den wahren König der ganzen Welt sehen. Obwohl Jesus diese Herrschaft noch nicht äußerlich sichtbar vor den Augen aller Menschen angetreten hat. äußerlich sichtbar, wird Jesus der König aller Könige sein, dann, wenn er wiederkommt. Das ist dann der zweite Schritt. Dann wird's offen vor allen Augen daliegen. Alle Zungen müssen bekennen, dann, dass Jesus der Herr ist. Also im zweiten Schritt. Jetzt sind wir noch beim ersten Schritt. Noch ist's verhüllt. Urteilen wir über die Herrschaft Jesu also nicht mit den Maßstäben unserer vergehenden Welt. Die vergehende Welt hält nur das Sichtbare für real, nur das, was man sieht. Alles andere gibt's nicht. Die Welt ist völlig blind für Gottes Realität. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott. Mit den Augen des Glaubens aber erkennen wir die andere, die göttliche Realität, die noch unsichtbar ist, aber wenn Jesus wiederkommt, vor aller Augen offenbar ist. Freuen wir uns über Jesu Herrschaft in unserer Mitte und warten wir auf seinen großen Tag, wenn er wiederkommt, wo es dann alle sehen werden. Dann werden wir schauen, was wir bis dahin nur geglaubt haben. Amen. Im Frieden dein, o Herre mein, lass sehen mich meine Straßen, wie mir dein Mund gegeben kund, schenkst Gnad du ohne Maßen. Hast mein Gesicht das selge Licht den Heiland schauen lassen. Dafür danken wir dir. Amen. Mustergültig bringt's Philipp Friedrich Hiller auf den Punkt in seinem Lied 152 im Gesangbuch 1-4. Wir warten dein, o Gottes Sohn.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du in deinem Sohn Jesus Christus einen neuen Weg mit uns Menschen eingeschlagen hast. Nicht großspurig wie die Herrscher der Welt regierst du, sondern in Demut und als kleiner Mann bist du in diese Welt gekommen. Du lässt dich nicht blenden von Fassaden, sondern durchschaust uns bis auf den Grund unseres Wesens. Du durchschaust uns aber mit Augen voller Liebe, obwohl wir so sind, wie wir sind. Doch du stößt keinen hinaus. Du lässt uns aber nicht so, wie wir sind, sondern du willst uns verändern. Vergib alles Unfertige und Unvollkommene in unserem Leben und mach uns zu Menschen, die auch in Schwierigkeiten und auch im Leiden dir treu bleiben. Deine Liebe und deine Vergebung schenken uns das ewige Leben. Wir danken dir, dass du uns Menschen auf deinen neuen Weg mitnehmen willst. Du baust deine Gemeinde in allen Wirren der Zeit. Lass uns dabei sein und uns mit unseren Gaben einbringen. Deine Macht, die jetzt noch verborgen ist, wirst du einst sichtbar zeigen und dein ewiges Reich heraufführen. Danke für diese große Hoffnung. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Jetzt singen wir das Jahreslosungslied mit dem Singteam. Ihr kündigt ja nur an, wie ihr es macht.
Auf dem Weg des Friedens mit. Wir sehen Und wer Interesse hat, das Lied zu Hause vielleicht nochmal zu singen oder genaueres anzugucken, darf sich gern am Ausgang nachher die Note mitnehmen.
Bevor ich es vergesse, da hinten stand der Kaffeekanne und Tasse. Es ist also Kirchenkaffee, gell? Nicht, dass ich gleich heim sprengert. Sind herzlich eingeladen. Ich muss allerdings weiter nach Oberiflingen. Herzlichen Dank unserem Singteam für die Mitgestaltung dieses Gottesdienstes. Immer schön, wenn ihr dabei seid. Danke für das Opfer vom vergangenen Sonntag, 166 Euro für die württembergische Diakonie. Das Opfer heute ist für Aufgaben der eigenen Gemeinde. Heute Nachmittag sind alle Ältere zur gemeinsamen Seniorenfeier in der Veranstaltungshalle ab 14 Uhr eingeladen. Kirche und Posaune, Chöre, der Konfirmande, Bürgermeister Glasen und Pfarrer Steinhilber sind dabei. Mittwoch 15.15 Uhr gemeinsamer Konfirmandeunterricht im Gemeindehaus. Und Donnerstag 20 Uhr Religionsunterricht für Erwachsene unter Iflinger im Gemeindehaus. Und am Freitagabend ist der Weltgebetstag der Frauen im Gemeindehaus, Beginn 19.30 Uhr. Bibelstunde ist dann keine. Am nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 10.15 Uhr. Ich werde nochmal kommen. Parallel dazu ist Kinderkirche. Am Ausgang liegen auch die Einladungen fürs nächste Frauenfrühstück am 13. März zum Mitnehmen. Nach dem nächsten Lied, das ist ein Vortragslied vom Singteam, Geh auf deinem Weg, getrost und ohne Sorgen, sind dann nur zwei Fürbitten noch am nächsten Lied.
Ich kenne die Gedanken, die sonst keiner von dir kennt. plötzlich all dein Mut verlässt. Seine Hand gibt immer, was du brauchst, und hält dich fest. Geh auf deinem Wege Trost und ohne Sorgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh.
Gemeinde, Freude und Leid sind oft eng beieinander. So folgen jetzt Fürbitten, einerseits für einen Verstorbenen, andererseits für ein Kind, das getauft wird. Wir erheben uns. Aus unserer evangelischen Kirchengemeinde ist verstorben unser Gemeindeglied Alfred Kaub. Er war 85 Jahre alt. Die kirchliche Beerdigung findet am Mittwoch um 13.30 Uhr hier in Schopfloch statt. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und beten mit ihnen. Herr unser Gott, allmächtiger Vater, wir befehlen den Verstorbenen in deine barmherzigen Hände und wir bitten dich, sei uns nahe, tröste uns in dem Schmerz und in der Trauer. Amen. Zum Trost hören wir Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Am nächsten Sonntag wird hier in der Bartholomäuskirche das Kind Benedikt Beetz getauft. Wir beten: Vater im Himmel, du hast den Eltern Alexandra Buschmann und Christoph Beetz dieses Kind geschenkt. Wir danken dir dafür und vertrauen es dir an. Hilf Benedikt, dass er Vertrauen fasst zu Jesus Christus und seinem Wort. Amen. Empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.